Bernadette. Hi.
Hi.
Ich bin froh, dass du da bist. Ich habe wieder mal, es passiert mir öfter, dich gar nicht gefragt, ob das Du-Wort okay ist.
Vollkommen okay.
Einfach angefangen, dich zu duzen. Bin ein bisschen nervös heute. Ich weiß nicht, das haben Politiker und Politikerinnen, glaube ich, so an sich, dass sie mich ein bisschen nervös machen, wenn sie
Echt?
herkommen. Das sind, glaube ich, auch die einzigen, wo ich halt wirklich gescheit recherchieren muss, wo ich kein Blödsinn reden darf. Deswegen tue ich mir ein bisschen schwer. Du warst einmal die jüngste Bürgermeisterin Österreichs,
Ja.
bist von der ÖVP, Bürgermeisterin immer noch von Kaltenleutgeben.
Ja.
Magst du dich einmal vorstellen?
Gerne, gerne. Bernadette Geiger, mein Name. Bin jetzt 5 Jahre Bürgermeisterin. Bin 2020 das erste Mal gewählt worden, habe damals noch Schöni geheißen. Genau, in Kaltenleutgeben, ist eine Gemeinde im Bezirk Mödling, mit ca. 3.500 Einwohner. Bin jetzt seit Oktober 23 auch im Bundesrat. Und genau, was kann ich noch sagen? Ich habe Wirtschaft studiert grundsätzlich, also international exportorientiertes Management in Krems auf der FH und habe eine sehr umfangreiche Mediationsausbildung auch aufgrund meiner Bürgermeistertätigkeit gemacht, schreibe gerade meine Masterarbeit, muss bis im September fertig sein.
Toi, toi, toi.
Hab die Hälfte der Seiten schon geschrieben, aber ist gar nicht so leicht, mal so geblockt ein paar Tage zusammenzubringen, um das zu schreiben. Genau.
Stelle ich mir schwierig vor als Bürgermeisterin. Ich kann mich erinnern, als ich meine Bachelor- und Masterarbeit geschrieben habe, habe ich nichts anderes gemacht. Ich habe, glaube ich, sogar meinen Nebenjob damals dann gekündigt für die Zeit, weil sich das einfach nicht ausgegangen
Verstehe
wäre
ich.
für mich.
Ja.
Verstehst du eh?
Nein, voll, ich verstehe es, weil ich meine, man muss dann, ist jetzt nicht so, dass man sich mal 2 Stunden hinsetzt und schreibt, sondern das muss man schon mal einen Tag machen und am besten gleich 4 Tage hintereinander. Und 4 Tage hintereinander am Stück habe ich fast nie frei.
Denke ich mir, also ich denke, ich kann mich erinnern, ich habe meistens einen halben Tag gebraucht, um überhaupt reinzukommen. Und dann habe ich das genutzt. Ich habe oft bis am nächsten Tag zum Mittag durchgeschrieben, weil ich so im Flow war. Ich meine, ich war im Studentenheim damals und hatte keine anderen Verpflichtungen, das war ein bisschen leichter. Und dann irgendwie 6 Stunden schlafen zu gehen und dann wieder auf die FH zu gehen und wieder weiterzuschreiben.
Ja,
Also,
aber bis September habe ich noch Zeit.
du
Bin schon.
schaffst das.
Ich glaube schon.
Ich drücke dir die Daumen. Wir drücken dir alle gemeinsam die Daumen. Meine HörerInnen drücken dir auch die Daumen. Du hast jetzt schon einiges mir vorweggenommen, aber trotzdem ist meine Frage, weil es mich interessiert, auch persönlich, soweit ich das verstanden habe, wolltest du einen Beachvolleyballplatz, jetzt bist du Bürgermeisterin.
Ja.
Wie geht dieser Weg? Du hast relativ jung schon angefangen, bist ja relativ jung der JVP beigetreten. Wie funktioniert dieser Weg, wenn jemand, egal ob als Teenager oder auch jetzt in unserem Alter, circa plus minus, ich bin ein bisschen älter als du, glaube ich, sagt, ich möchte in die Politik.
Also ich glaube, dass es bei sehr vielen und bei mir war es auch so, jetzt nicht der Gedanke war, oh, ich gehe jetzt zur ÖVP und ich mache da jetzt fett Karriere und werde Politikerin, sondern es waren oder sind oft halt irgendwie einfach sehr unmittelbare Projekte, wo man sagt, okay, da würde ich mich gerne einsetzen und dann rutscht man da so rein und ist dann auf einmal dabei. Bei mir war es der Beachvolleyballplatz. Ich habe damals einen Brief bekommen von einem Freund von mir oder Bekannten. Ich habe den gekannt vom Ratschen gehen damals. Ja, also Jugendliche war ich halt zu Ostern immer Ratschen. Er war auch, daher haben wir uns gekannt. Er plant da einen Beachvolleyballplatz und wenn wer Lust hat mitzuplanen, soll man kommen. Und da sind wir dann gesessen, haben irgendwie Skizzen gezeichnet und das war dann irgendwie so eine Clique. Und wir waren halt befreundet und das war dann halt irgendwie so die Geburt der JVP in meiner Gemeinde. Und dann ein paar Monate später war halt, ich weiß nicht mehr welche Wahl, habe ich dann bei der Wahl mitgeholfen, als Beisitzerin. Suchen da immer Leute, irgendwer muss ja da vor Ort helfen, damit das bei der Wahl alles gut funktioniert. Dann war schon die erste Gemeinderatswahl. Ich war damals 17 erst, ein paar da Wochen zu jung, um selber zu kandidieren, habe aber mitgeholfen. Ja, und so bin ich dann eigentlich in diese Gemeindepartei hineingerutscht. Ja. Also es war jetzt nie der Gedanke, irgendwie, ich will da jetzt groß Karriere machen, sondern wirklich, okay, Beachvolleyballplatz, cooles Projekt, hey, organisier mal einen Disco-Bus, also was die so sehr konkrete jugendliche Sachen auch irgendwie. Ja, und politischer ist es dann in Wahrheit geworden, als ich dann schon älter war, da ich dann auch schon studiert, war dazwischen ein Jahr in Amerika, habe dort gearbeitet bin dann Gemeinderätin geworden, 2015. Wir haben damals verloren ein Mandat, die SPÖ damals die absolute Mehrheit verloren bei uns in der Gemeinde. Wir wollten damals auch mit ihnen koalieren, da sind wir nicht zusammengekommen. Die haben dann mit den Blauen eine Koalition gebildet und wir haben intern einfach, glaube ich, ordentlich Reibereien gehabt, sodass ich als junge Frau damals schon geschäftsführende Gemeinderätin worden bin, mit einer zweiten, also wir waren dann drei, ein sehr lang gedienter und wir zwei junge Frauen eigentlich. Und da ist es dann eigentlich politischer geworden. Ich bin dann 2016 Geschäftsführerin von der jungen ÖVP in Niederösterreich geworden, war auch schon sehr politisch, war ich dann angestellt, habe nebenbei studiert. Ja, und 2019 in etwa haben wir uns als Team überlegt, okay, in einem Jahr ist Wahl, wie gehen wir das an, wie machen wir das? Und es war aber schon relativ klar sozusagen, dass ich Spitzenkandidatin werde, weil ich da schon so ein bisschen mehr Engagement hatte als alle anderen. Und dadurch, dass ich auch bei der Partei gearbeitet habe, war das irgendwie auch, haben wir uns dann einfach drüber getraut. Und wir haben gesagt, okay, wenn schon so eine junge Frau kandidiert, dann müssen wir sozusagen auch einen Führungsanspruch stellen und wir machen sozusagen die Bernie zur Bürgermeisterkandidatin. Und das haben wir dann halt ein Jahr getrommelt, Hausbesuche gemacht und ich war damals schon eine sehr untriebige Gemeinderätin und habe sehr viel organisiert. Und ja, und die SPÖ und die FPÖ haben dann jeweils ein Mandat verloren und die Grünen und wir haben jeweils eins gewonnen und wir hatten dann gemeinsam eine Mehrheit. Und die SPÖ wollten mich nicht zur Bürgermeisterin machen. Die hatten auch ein Mandat mehr als wir, 50 Stimmen. Also wirklich, da sieht man, jede Stimme zählt dann auch irgendwie. Und ich verstehe das auch. Aber ja, ich war dann halt Bürgermeisterin mit den Grünen gemeinsam. Hat sehr gut funktioniert. 5 Jahre auch wirklich eine gute Zusammenarbeit gehabt, auch auf Augenhöhe. Obwohl wir 3-mal so groß waren, aber es war halt wirklich ein gutes Arbeiten. Weil wir hatten unsere Themen und die Grünen ihre Themen und da hat man sich auch irgendwie leben lassen. Also irgendwie, jeder braucht so, um etwas vorzuweisen.
Hat bei der Recherche auch so gewirkt. Bei der Recherche hat es mir so gewirkt, als ob ihr das eigentlich relativ friedlich machen könnt, ohne irgendwelche Dramen, ja. Ohne irgendwelche Soap-Operas in den Zeitungen und im Internet, ja. Und im Fernsehen. Das, ja, fand ich relativ cool. Ich fange jetzt nochmal kurz bei den einleitenden Worten von dir an. Ich habe einen Migrationshintergrund. Ich bin aus Simmering auch noch. Was genau ist Ratschen? Du hast erklärt, die aus
so, Ratschen gehen. In der Osterwoche fliegen ja die Glocken nach Rom. Und die läuten dann nicht.
Okay.
Und dann,
da geht man ratschen, da hört man den Lärm.
Genau, macht man quasi Lärm, geht ratschen, ja. Sozusagen.
Das macht man gemeinsam, das ist so eine Aktivität.
Ja, genau, das war das erste Job, also das erste Geld, das ich selber verdient habe.
Wird man bezahlt dafür?
Naja, man geht dann durch und quasi sammelt Spenden ein dafür, dass man das gemacht hat.
Mega cool.
Ja.
Wahrscheinlich ist es immer so laut, dass ich es nicht mitbekommen habe.
Ehrlich gestanden, leider auch bei uns nicht mehr so eine gelebte Tradition, ja, weil es einfach... Als ich noch ein Kind war, waren irgendwie vielleicht 3 Kinder aus der Volksschule, also meiner Klasse, die nicht bei der Erstkommunion waren. Mhm. Und mittlerweile sind es halt irgendwie 3 pro Klasse. Mhm. Also es hat sich auch einfach verändert. Und deswegen haben da auch einfach nicht mehr so viele Leute einen Bezug.
Aber die Tradition wäre ja trotzdem cool, wenn man es weitermacht. Ich nehme mal an trotzdem, dass es mehr was am Land ist und nicht in der Stadt.
Glaube ich auch, ja.
In der Stadt, nein,
also ich glaube, in den eher ländlicheren Gegenden wird sicher auch noch eine bisschen gelebtere Tradition sein als bei uns. Aber wäre schön, wenn das bei uns auch wieder ein bisschen kommen wird.
Ich werde es mir das nächste Jahr auf jeden Fall anschauen und dann schaue ich, ob ich mit den Kids von meiner Schwester da, das ist ein bisschen ländlich auch, wenn wir in Wien wohnen, ob man diese Tradition, ob es dort überhaupt, vielleicht gibt es das ja eh und ich weiß es noch,
ja, nicht, kann ich sagen.
Ich gekriegt habe. Man ist ja auch ein bisschen in seinen Schranken. Aber okay, 2020 bist du mit der, aber dann war das deine Liste, oder? War die Liste nach dir benannt?
Liste Bernadette Schöni.
Ah, Schöni war
Volkspartei Kaltneutgem haben wir geheißen. Mhm. Ja.
Und damit, ich meine, das ist schon bold move, oder?
Ja.
Gerade auch, wir sind jetzt schon, glaube ich, ein paar Schritte weiter, obwohl so weit wahrscheinlich auch noch nicht, was jetzt Männer und Frauen betrifft und Feminismus betrifft, aber 2020 waren wir noch ein paar Schritte weiter zurück, als wir es jetzt sind, hätte ich jetzt zumindest so im Bauchgefühl und dann zu sagen, eine eben sehr junge Frau tritt mit ihrer eigenen Liste an.
Schon mit der Volkspartei, aber ja.
Ja, mit der Volkspartei.
Ja, aber schon noch mit meinem Namen, ja.
Und die haben dich doch alle gebackt, was ich meine, der Mut ist ja am meisten mal von dir da, aber auch von allen anderen, die um dich herum sagen, ja, das machen wir.
Ja. Ja, ich glaube, die haben das auch gesehen, dass das vielleicht klappen kann.
Gab es da keine anderen Typen, die gesagt haben, du, hey, Entschuldigung, das ist jetzt aber eigentlich mein Spot, den wollte ich haben?
Nein.
Alle waren da, cool.
Ja, also ich glaube schon, dass der eine oder andere skeptisch war vielleicht, aber das war ich ja auch. Also ich habe auch nicht gewusst, ob es funktioniert. Also ja, nein, aber das hat relativ friedlich funktioniert. Und auch, wie gesagt, auch die 5 Jahre mit den Grünen. Wir sind jetzt, Jänner war die letzte Gemeinderatswahl. Wieder mit derselben Liste Und wir haben jetzt absolute Mehrheit.
Gratuliere, ja. Das habe ich auch mitbekommen. Das ist ja mega cool. Was glaubst du, habt ihr dann, weil jetzt habt ihr die absolute Mehrheit. Damals hattet ihr sie nicht.
Was wir waren Zweiter nur.
Zweiter ist trotzdem stark, eine starke Leistung. Mit einem neuen Gesicht auch oder quasi. Oder ich meine, die Leute werden dich schon kennen, wahrscheinlich in Kaltenblatt geben. Aber trotzdem, was glaubst du, habt ihr die letzten Jahre richtig gemacht, sodass ihr jetzt die absolute Mehrheit bekommen habt?
Wir haben extrem viel gearbeitet für die Gemeinde. Also, und das eben ohne dieses Hickhack, sondern halt immer mit sehr viel Bürgerbeteiligung, mit sehr viel Einbindung der anderen Parteien. Ist auch nicht so unbedingt leicht, jetzt als 27-Jährige in einer SPÖ oder vormals SPÖ-Hochburg dann da jetzt einfach mal Sache zu machen. Und man hat auch kein Riesen-Ego, also wenn man das vielleicht glaubt. Also man fühlt sich da schon immer so, okay, man weiß eh, man ist eigentlich nur Zweiter, unter Anführungszeichen. Und da war es mir einfach immer wichtig, dass wir da möglichst breite Beschlüsse zusammenbringen und alle ins Boot holen und dass wir die Entscheidungen gemeinsam treffen. Und wenn jemand noch irgendwo einen Einwand hat, dass man den eventuell noch mitnimmt, ist extrem viel Arbeit. Also das muss ich schon sagen. Also ich habe dann 3,5 Jahre ausschließlich die Bürgermeisterei gemacht, mitten in Corona begonnen. Mhm. Also es war sehr verrückte Zeit. Und es war sicher das. Und diese Streitereien haben wir einfach, wir haben einfach immer sehr viel diskutiert und sehr viel über die Dinge gesprochen und versucht, jetzt nicht Klientelpolitik zu machen. Wir waren sehr transparent. Also jetzt, was das Bauamt zum Beispiel betrifft, ja, das ist immer so ein Knackpunkt, wo man immer vielleicht das Gefühl hat, dass man da schlecht behandelt wird, wenn man gerade ein Haus baut oder irgendwie so. Waren wir immer sehr transparent und ja. Ich glaube, dass diese unaufgeregte einfach Arbeiten, dass den Leuten das einfach gefallen hat. Ja.
Ich habe das Gefühl, auch in den Gesprächen mit den anderen Politikern und Politikerinnen, die da waren, eben dieses Unaufgeregte, das fehlt ein bisschen. Also wenn man sich jetzt auf Bundesebene das anschaut, wenn man sich anschaut, wie die Politik sich entwickelt, ein bisschen ist es sowieso zu nett ausgedrückt. Das fehlt komplett. Ich persönlich und ich weiß, aber ich darf nicht zu sehr wieder in dieses Thema schlittern, ist Social Media. Ich habe halt das Social Media für einen Brandvervielfacher oder auch teilweise Brandauslöser. Aber prinzipiell, die Leute haben so eine aggressive Sprache. Ich habe das Gefühl, dass ich, wenn man Politik verfolgt, mehr Hass fühlt und mehr Streit und mehr destruktives Gegeneinander als wie andersrum. Und eben, ich war selber ein bisschen überrascht, als ich mich letzte Woche hingesetzt habe, um zu recherchieren für unser Gespräch, dass das scheinbar ja eh auch anders geht. Kriegt man vielleicht nicht so mit, weil ich setze mich auseinander ein bisschen mit der Politik in Indien. Ist dasselbe. Man setzt sich natürlich, setzen uns alle auseinander mit Amerika, mit den USA. Dasselbe. Und überall, wo du es mitkriegst, Russland etc. Und dann ist es aber so, dass dieselben Parteien, die sich gefühlt für mich jetzt als, ich bin jetzt nicht jemand, der sich viel mit Politik auseinandergesetzt hat, zumindest lange, und ich kenne mich nicht aus. Du kannst mal ruhig sagen, wenn ich irgendwas Falsches sage. Aber ich habe das Gefühl, alle zerreißen sich. Alle zerreißen sich gegenseitig und sind immer so anti, und man hat immer, bei den meisten habe ich auch das Gefühl, dass wenn man Probleme anspricht, sie nur einfach die Probleme rezitieren und in 5 Varianten noch einmal erwähnen, aber nie eine Lösung, nur halt, warum die anderen schuld sind. Mhm. Wieso, also ist mein Gefühl falsch? Und falls nicht, wieso ist das nicht möglich auf dieser Ebene, dass man da ein konstruktives, auch man muss ja diskutieren und streiten, ist ja in Ordnung, deswegen haben wir ja verschiedene Parteien. Dass man da ein konstruktives Miteinander hat?
Es ist eine sehr spannende Frage, muss ich sagen. Frage ich mich manchmal auch. Mhm. Ohne da jetzt irgendwie Wahlwerbung zu machen oder so. Ich finde, der Christian Stocker zum Beispiel ist auch sehr unaufgeregt. Mhm. Deswegen, glaube ich, passt das auch gerade. Ja. Zumindest bin ich zufrieden. Geht vielleicht ein paar anderen auch so. Dass es sehr unaufgeregt ist, sondern jetzt hackeln wir mal. Ja. Mhm. Jetzt ist irgendwie schwierige Zeit wieder mal. Ja. Und jetzt tackeln wir mal und schauen, dass wir das ordentlich machen. Ja. Warum? Ich habe jetzt kürzlich einen Podcast gehört. Ich glaube, es war Erklär mir die Welt. Ich weiß nicht, ich möchte jetzt keine fremde Werbung machen.
Ja,
so.
Kannst du gerne.
Es war mit Armin Wolf, der Anchor von ZIP2. Mhm. Und der hat erzählt zum Journalismus und wie Journalismus auch aufgebaut ist. Ja. Und ich ärgere mich ja selber immer, sozusagen, wenn man die ZIP2 schaut, schaue das selber jeden Tag, wenn es irgendwie geht, warum immer nur so reißerische Themen, emotionale Themen, also irgendwie so, die Berichterstattung ist immer, nachher geht es einem irgendwie nie besser. Mhm. Also nachher denkt man sich irgendwie so, ja, Todeskrieg, und da hat schon wieder irgendwie eine Frau umgebracht und flüchtet. Und er hat gemeint, dass sozusagen Journalismus, dass das die Aufgabe ist, auch diese, quasi gerade diese Dinge hervorzuheben. Mhm. Weil es wäre ja viel schlimmer, wenn man sozusagen berichten müsste, dass jetzt zum Glück über eine Woche keine Frau in Österreich umgebracht worden ist. Und da hat er natürlich recht. Mhm. Das wäre extrem schlimm, wenn man das so bringen würde. Aber ich glaube auch, dass einfach mitunter diese Art der Medienlandschaft hat keinen Platz für so positive Nachrichten. Ja? So im Sinne von, kann man sich vorstellen, dass in der ZIP jemand erzählen würde, die neue Regierung hat jetzt schon seit 3 Wochen einhellige Meinung zu Themen. Wir haben unabhängig alle 3 Parteien, ÖVP, SPÖ, NEOS, befragt zu unterschiedlichsten Themen. Und die stimmen immer einfach überein oder sagen, okay, das ist zwar unsere Parteimeinung, aber in der Koalition ist immer das anders. Mhm. Und in der Koalition machen wir es so. Und ich meine, ja, das interessiert die Leute dann nicht. Ja.
Ich habe halt wenn es gut geht, eine Redakteurin oder eine Journalistin auch da und möchte mit dir über die Rolle von Journalismus und die Entwicklung auch reden. Aber ich habe da, ich meine, zudem, ich glaube schon, also jetzt nicht so, ich würde niemand sagen, hier seit 3 Wochen ist nichts passiert, cool, mhm. Sondern man wird wahrscheinlich über andere, also früher auch, du musst da denken, früher haben wir einmal im Monat, ich weiß nicht, oder montags Thema halt geschaut auf ORF2 und einmal im Monat gab es, ich weiß nicht was, Akte XY oder wie das geheißen hat. Und man hat auf jeden Fall schon mitbekommen, es gab ja früher genauso Femizide, es gab früher genauso Übergriffe, Vergewaltigungen.
Nee, aber jetzt wissen wir es sofort.
Jetzt wissen wir es sofort, weil es am Handy aufpoppt. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass, ja, stimmt schon, wenn du als Medium nicht darüber berichtest, dann bist du der Einzige, der nicht darüber berichtet und dann machen es die anderen und du musst dich auch irgendwie finanzieren und schauen, dass du Reichweite generierst. Aber auf der anderen Seite ist ja da, glaube ich auch, wir sind da jetzt gerade in einem Ding, wo wir da Regeln aufstellen müssen, die jetzt dem jetzigen Zeitgeist angepasst sind, weil wir sind nicht dazu gemacht, dass wir alles in live mitbekommen. Ja. Die Menschen haben ja das Gefühl, ich hatte bis vor ein paar Wochen das Gefühl, dass wir jetzt, dass das Land viel krimineller ist und dass das alles viel schlimmer ist, als es in meiner Jugend war, als es in den 90ern war oder in meinem Kopf die 80er waren.
Ja, nein, aber du hast, es war halt damals schlimmer, aber man hat es halt nicht so ständig.
Da habe ich mir Statistiken angeschaut und bin draufgekommen, okay, erstens, es war früher nicht besser als jetzt. Zweitens, jetzt haben wir halt nicht nur Social Media, sondern wir haben auch bessere Polizei. Wir können besser ermitteln. Wir decken Dinge auf, die in den 80ern passiert sind und schaffen das jetzt. Also das ist eigentlich nicht die Realität, aber das kommt mir so vor, weil ich es am Handy schaue. Oder auch du hast so recht, wenn ich mir eben die News anschaue im Fernsehen, kommt es mir ja nicht anders vor. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn die News jetzt alles Schlimme, pam, 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 Headlines und negative Schlagzeilen berichtet, weil das bei den Menschen irgendwie scheinbar zu Reichweite führt oder weil wir halt so ticken alle miteinander, nehme ich mich ja nicht aus, dass oft Politiker und Politikerinnen versuchen, diese Schlagzeile zu catchen, dass man genau irgendwas Schlechtes über irgendwen sagen muss. Mhm. Eigentlich, jetzt ganz plump gesagt, ich kenne es aus dem Deutschrap genauso. Mhm. Also teilweise ist es jetzt nicht mehr anders, als es früher war mit Bushido und Flair auf Twitter. Ist es jetzt nicht mehr anders, wenn ich jetzt, und jetzt bin ich ein bisschen älter und ich halt irgendwie versuche, die Politik zu verfolgen. Mhm. Dass selbst wenn es jetzt irgendein Qualitätsmedium oder unter Anführungszeichen Qualitätsmedium verfolgst, hast du dann irgendwie, ja, die Schlagzeile wieder, der hat das gesagt. Und dann schaust du dann, und die sind alle so schlimm. Und
du, es ist wahrscheinlich eine Art von Politik, die man halt entweder betreibt oder nicht, ja. Also ich bin schon angetreten, dass man mich wählt, weil ich die bessere Politik mache.
Ja.
Bei mir im Wahlkampf sind die anderen nicht vorgekommen. Mhm. Ja, ich meine, es hat jetzt natürlich auch damit zu tun, dass ich selber Bürgermeisterin bin und ja.
Müsstest dich selber
hatten. Also,
ja. Nein, ihr habt auch vielleicht die Dinge einfach gut gemacht die letzten Jahre.
Ich bin auch reflektiert. Ja? Ich meine, hat ja nicht alles immer super geklappt. Ja, und ich finde, man kann auch so offen sein und sagen, okay, das... Mhm. Ich bin im Nachhinein drauf gekommen, war, hätte besser sein können, ja. Würde man halt anders machen.
Ja.
Aber andere Parteien, jetzt weniger bei mir in der Gemeinde, aber vielleicht jetzt bundespolitisch, leben ja davon.
Ja.
Also ich sitze ja selber im Bundesrat und man lernt ja dort auch auf Durchzug zu schalten. Mhm. Das ist etwas, das ich auf der Gemeindeebene nicht machen muss. Mhm. Da sitze ich stundenlang dort und höre Reden, vor allem von der FPÖ, ja. Und wenn man dem jetzt Glauben schenken würde, müsste man ja selber glauben, man ist der ärgste Depp. Mhm. Aber man kriegt nichts auf die Reihe. Mhm. Ja. Und die leben halt davon, ständig wieder Corona hervorzuheben. Ja. Ständig die Teuerung den Leuten. Die geht ja schlecht. Gell? Mhm. Also, und die leben ja davon, dass du dich schlecht fühlst. Mhm. Ja. Und es ist halt eine gewisse Art der Politik, die man entweder betreibt oder nicht. Ja. ich glaube, den, sagen wir, eher gesättelten Parteien muss es halt irgendwann einmal langfristig gelingen, wie man die Leute abholt ohne diese Angstmache, sondern mit Vertrauen, ja.
Die großen Parteien hat man ein bisschen das Gefühl, dass es da immer zumindest eine Fraktion gibt, die dann halt sagt, okay, wir müssen auch auf diese Angstmache, auf diesen Zug aufspringen und mitmachen. Ich möchte auch nicht zu sehr in dieses ganze negative Ding, weil ich habe das schon ein paar Mal auch von meiner Frau gehört. Ich muss auch an das Ding immer so...
Mehr positive so Themen, okay.
Auch positive Sachen, aber trotzdem, ich habe das jetzt mir gerade gedacht, wie du das erzählt hast, dass es einen kalten Leuten geben bei euch, die Politik vielleicht auch mehr persönlich erfahren wird, weil du halt auch da bist und man das vielleicht ein bisschen mitbekommt und die Politik greifbarer ist, als wie, wenn man sich jetzt die Politik auf Ebene von Österreich anschaut, wo es dann halt über Social Media erfahren wird.
Ist aber auch total logisch, weil ich habe jetzt 7 Jahre gegenüber vom Rathaus gewohnt und habe manchmal 1,5 Stunden gebraucht, um ins Rathaus zu kommen, weil man mich auch einfach trifft.
Ja,
also
mega cool.
Ja, also aber für jeden Bürgermeister, also ich hoffe, jede Gemeinde in Österreich hat so eine Bürgermeisterin oder so einen Bürgermeister, den man auch einfach irgendwo trifft, sei es jetzt beim Einkaufen oder vielleicht im Gasthaus oder einfach nur beim Spazierengehen. Und man kann mit der Person einfach mal reden, ja. Und es sind ja, also ich glaube nicht, dass man Wahlen gewinnt, weil man ständig irgendwie neue Gebäude baut und irgendwie neue Dinge, sondern irgendwo wackelt der Randstein und man hat sich einfach drum gekümmert. Eine Woche hat es gedauert und dann ist er einfach geklebt worden. Ja. Dann sind die Leute extrem dankbar dafür, dass sie das losgeworden sind, dass man sich darum gekümmert hat und dann sind sie happy.
Ja.
Und das hast du auf Bundesebene nicht. Ich meine, so viel kannst du nicht unterwegs sein, dass du da also solche Gespräche führen kannst. Und wir haben jetzt am Samstag Lebensbaum gesetzt. Wir setzen immer einmal im Jahr einen Baum für die Kinder, die im Vorjahr geboren worden sind. Und wir sind dann die Eltern mit den Kindern und den Großeltern eingeladen. Urnettes Fest und so, du, als Bundespolitiker, wo willst du so plaudern können, wie ich dort? Mhm. In 2 Stunden nur Zeit zum Austausch und was die, und wir haben ein Eltern-Kind-Zentrum und der Kindergarten, wann müsst ihr euch anmelden? Und also das ist schon ganz eine andere Art der Politik. Und auch, ich glaube, alle Bundespolitiker, die auch irgendwann einmal kommunalpolitisch unterwegs waren und sich engagiert haben, das ist einfach die schönste Art der Politik, finde ich. Jetzt habe ich auch landes- und bundespolitische Erfahrung mittlerweile. Es ist eine ganz andere, viel unmittelbarere, schönere Art der Politik. Und es ist auch nicht so politisch, wie man oft glaubt. Ja? Ich meine, wir müssen jetzt um 700.000 Euro den Kanal sanieren. So viel Geld. Aber was habe ich jetzt für eine Wahl? Gell? Also ich meine, kann ja nicht kaputt lassen. Gell? Also es sind dann solche Dinge, manche Entscheidungen, die musst du treffen, ja, Und manche Dinge, da hast du dann eine gewisse Gestaltungsmöglichkeit. Ja. Wir erweitern jetzt zum Beispiel den Kindergarten. Da hat man schon eine gewisse Gestaltungsmöglichkeit. Man ist schon mit der Förderung und so weiter irgendwie eingeschränkt. Aber wie das dann ausgestaltet ist und welche Farben dort kommen und welche Böden und wie ist der Zugang? Haben wir dort Fahrradabstellplätze? Und das ist nicht so politisch.
Aber
gell?
Es hört sich also, so, wie du es erzählst und wie du jetzt mir gegenüber wirkst. Und die Leute sehen ja nur ein paar Snippets vielleicht auf Instagram. Wo sie übrigens NoTalks-Podcast folgen können, sondern man hört, aber das, du wirkst mir extrem erfüllt.
Also ich liebe das.
Es wirkt so, als ob das ein richtig erfüllender Job ist. Ja. Ich muss jetzt mal meine Notizen rübersprechen, weil ich dich eben auch fragen wollte. Ist Bürgermeisterin, wenn du in der Politik bist, du darfst ruhig auch herschauen, man kann es ja nicht lesen.
Nein, ich kann es auch nicht lesen.
war eine Frage, die ich mir gestellt habe, war, ob Bürgermeisterin oder Bürgermeister das Amt ist in der Politik, dass das das schönste Amt ist, also das höchste der Gefühle und ab da sollte man aufhören vielleicht zu wachsen.
Naja, aufhören vielleicht nicht, aber für einen persönlich ist es sicher das Erfüllendste.
Ich kenne es aus meinem Job, ja. Bin in der IT und mein Chef ist Senior Manager und hat ein Team und ich bin halt Team Lead und habe ein Team, unter meinem Chef natürlich, und ich denke mir oft so, das habe ich mir früher auch schon bei meinem letzten Job gedacht, wohin willst du denn wachsen? Weil da gibt es dann immer eine Ebene, wo ich mir die Leute anschaue und denke, mit dir will ich nicht tauschen. Auch wenn du ein fetteres Auto hast und alles ist cool, aber irgendwie schaut man nicht so gesund aus, was du tust. Ja. Und mein Leben ist ja schon Frau, Kind, alles läuft, schon ganz gut. Und das stelle ich mir bei dir, jetzt, wo du es erklärst, eigentlich auch so vor, also diese Ebene der Möglichkeit, auch etwas zu bewirken und zu managen, was dir die Leute halt anvertraut haben, diese Verantwortung auch, die coolste ist.
Schau, aus meiner Sicht ja. es gibt halt doch viel mehr politische Themen, gell? Also es ist halt, das politische Aufgabenbereich ist halt auf Gemeindeebene sehr beschränkt. Ja? Mhm. Und wenn es jetzt um so ganz wesentliche, eher unkonkretere Dinge geht, dann kann man dort nichts machen, ja? Also wie jetzt, sagen wir, keine Ahnung, Familienbeihilfe ausgestaltet ist, mhm, oder vielleicht ein Karenzmodell.
Mhm.
Das kann man dort nicht gestalten, ja.
Ja, das ist schade, weil da höre ich viel von Leuten in meinem Umfeld halt auch, die frisch Eltern sind und
ja,
man viel tun muss.
Ja.
Aber du hast trotzdem erwähnt, ja, dann haben wir halt im Kindergarten ausgebaut. Und ja, ich denke mal, das ist doch etwas, wo viele Eltern oder werdende Eltern sich mega freuen werden, voll, dass es diese Möglichkeit, ja, gibt, und du hast da quasi in diesem Problembereich aktiv was tun können,
ja,
ohne irgendwie Social Media Beef mit irgendjemandem zu wissen.
Stimmt, ja. Wobei, ich meine, das ist jetzt ein ausschließlich positives Beispiel, wenn man jetzt sozusagen die Kosten ausklammert. Das kostet halt auch einfach, ja, extrem viel Geld, ja. Mhm. Und meine Gemeinde hat jetzt nicht so viel Kommunalsteuer und all diese Dinge. Es ist schon eine Mammutaufgabe.
Die Gewichtung auch, oder? Und die Priorisierung, weil es gibt ja 17 Sachen, die
sich, ja, das sicher tun soll, müssen wir auch sanieren und also und irgendwie will man einen Hauptplatz gestalten. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Projekte, die man gerne anreißen will. Und man muss dann halt schauen, okay, was ist jetzt gerade doch das Wichtigste? Aber ja, ich glaube, andere politische, eben, das sind auch spannend, aber vielleicht für einen persönlich nicht so erfüllend.
Ja. Ja. Aber gleichzeitig hast du schon einmal auch gesagt, angeblich, dass es interessant wäre in Richtung Bundespräsidentschaft, jetzt wenn man in, keine Ahnung, 20 Jahre, echt, blickt oder 30 Jahre blickt.
Habe ich das mal gesagt?
Ja,
das kann schon sein.
Recherche mitbekommen. Also du hast es nicht verneint, sagen wir mal so. Du hast nicht gesagt, ich will unbedingt Bundespräsidentin werden, aber du hast gemeint, ja, jetzt gerade bin ich noch zu jung dafür,
ja,
aber irgendwann einmal wäre es natürlich spannend zu überlegen. Ich denke mal, vielleicht wurde die Frage auch ein bisschen dir entgegengeworfen.
Ja, ja, nein, also man muss das auch immer selber sehr wollen.
Mhm.
Also so zu tun, als würde jeder, der in die Politik geht, dass die Person auch Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden will, das stimmt einfach nicht. Man muss das auch einfach wollen. Das muss in das eigene Lebensumfeld passen. Ist auch eine große Bürde für die eigene Familie.
Ja,
jetzt habe ich einen Mann, der mich immer gepusht hat und gesagt, ja, cool, bist happy, mach weiter. Deswegen kommt er da nicht so leicht raus, wenn es ihm irgendwann einmal zu viel werden würde. Aber jetzt selbst für die eigenen Geschwister und die Eltern, und jetzt bin ich nur Bürgermeisterin, ja.
Mhm.
Und wenn du dann Bundeskanzler wärst, oder das ist schon auch für die ein Thema, weil, mhm, die sind auch regelmäßig damit konfrontiert. Ja. Das ist nicht deren Entscheidung. Also es muss schon in das eigene Leben passen. Also zu glauben, dass jeder, der in die Politik geht, da irgendwie gleich Bundeskanzler oder vielleicht irgendwas anderes werden will, das stimmt nicht. Manche wollen auch einfach vielleicht ein bisschen im Hintergrund bleiben und einfach mal was bewirken. Ja.
Ich glaube, es ist so ein bisschen auch, es ist gar nicht so negativ gemeint, aber ich glaube schon, dass viele Politiker, Politikerinnen, wie in anderen Jobs auch, aber dass es auch mitkommt, halt schon so ein bisschen, man hat schon ein bisschen so ein Ego oder steht gerne vielleicht auch im Rampenlicht.
Mhm.
Und manche haben das halt mehr. Es ist ein bisschen mehr. Vielleicht geht es auch bei manchen in Richtung Narzissmus.
Mhm.
Gibt es ja verschiedenste Menschen, wird es auch eh geben. Manche weniger.
Ja.
Von dem her kommt es aber, ja, die Komponente der Politik, die war bei mir jetzt im Podcast zumindest noch nie, die,
mhm,
eigentlich so wirklich am nah an den Themen dran und dann etwas zu schaffen. Und das finde ich auch cool. Und schau, jetzt haben wir auch was Positives über die Politik gehabt und nicht nur das, worüber ich rumsude. Ja, ich wollte mit dir natürlich, und du musst, da interessiert es mich auch, ob es dir auf die Nerven geht, darüber quatschen, dass du halt als Frau auch noch so eine junge Bürgermeisterin, mhm, wurde. Und ich habe mir jetzt im Auto gedacht, da ich mir einen Podcast von dir aus vor ein paar Jahren angehört, und dann habe ich mir gedacht, es muss dir eigentlich schon ein bisschen auf die Nerven gehen, jedes Mal.
Ist mir gefragt zu werden?
Ja.
Ah, nein, das passt schon.
Ist es schon, hast du noch das?
Ich verstehe es auch, ja, irgendwo, gell? Also, aber auf der anderen Seite, ich meine, ich weiß halt auch nicht, wie es wäre, wenn ich ein 27-jähriger Mann wäre.
Mhm.
Kann ich nicht sagen.
Glaubst du nicht, dass es dann ein bisschen weniger Thema wäre?
Könnte schon, ja.
So ein junger Bub, aber.
Ja, nein, also wir haben nicht so viele Frauen in der Politik, das ist Fakt eins, ja. Und wenn dann auch noch so eine junge Frau da sitzt, die dann auch noch erfolgreich ist, ist auch nur logisch, dass man danach fragt. Also insofern.
Siehst du dich ein bisschen so als Role Model, als Vorbildrolle?
Ich hoffe.
Auch?
Ich hoffe schon.
Merkst du das auch? Kommen junge Mädels zu dir? Ich meine, die werden jetzt nicht sagen, ich will auch Bürgermeisterin
werden. Nein, ich hoffe schon in gewisser Weise, dass zumindest, also für mein Umfeld, sozusagen in meinem Wirkungskreis, sich vielleicht das ein oder andere Mädel denkt, wenn meine Bürgermeisterin das kann, dann kann ich das auch.
Mhm.
Also das hoffe ich schon, ja. Und ich glaube schon, dass es jetzt nicht immer so ist, aber oft vielleicht so, dass man... Ich habe eine Kollegin, die ist aus Salzburg, mittlerweile ist sie keine Bürgermeisterin mehr, die war aber, glaube ich, 25 Jahre, also wirklich lang. Und der Nachfolger war dann ein Mann. Und die hat dann immer wieder gehört, vor allem von den jungen Mädels, ne, wir wussten gar nicht, dass wir auch einen Bürgermeister haben können. Das ist irgendwie cool. Die waren es einfach gewohnt, dass sie eine Bürgermeisterin haben.
Ja.
Ja.
Das ist, ja, also, das ist spannend.
Ist irgendwie ganz cool, ja. Und das wäre, also jetzt, ist irgendwie spannend einfach, ja. Und da hoffe ich schon, dass ich in gewisser Weise auch so eine Mutmacherin bin, dass auch junge Frauen einfach was schaffen können, ja. Und ich verstehe das auch. Also selbst bei einem 27-jährigen jungen Mann verstehe ich es, dass man skeptisch ist.
Mhm.
Also kann der das? Hat der überhaupt schon Lebenserfahrung so auf die Art, ja? Aber es wird wohl welche geben, die das können, und es wird wohl welche geben, die das nicht können. Aber es wird sicher auch 60-Jährige geben, die das nicht können. Also ich glaube, dass das sehr individuell ist und man muss auch mit dieser Verantwortung einfach klarkommen, weil das ist schon viel Verantwortung, was man da immer hat. Und irgendwann einmal lernt man das. Und
ich denke mal,
ja.
Also ja, weil du, wie du es gerade gesagt hast, die Skepsis, wenn jetzt jemand mit 27, hätte ich mir früher nicht gedacht, aber jetzt bin ich selber 34 und wenn ich jetzt an einen 27-Jährigen oder eine 27-Jährige denke, dann habe ich das Gefühl, mal schon noch sehr jung und sehr unerfahren in vielen Bereichen, dass da die Skepsis kommen würde, nachvollziehbar. Aber die Skepsis, die gegenüber einer Frau kommt, die ist ja dann immer noch aufgrund von ein bisschen an altmodischen Denkmuster,
keine
das viele
Ahnung,
von uns haben, oder?
Wie es jetzt für einen Mann wäre, ich weiß es nicht. Ja. Also, keine, und es sagt einem ja auch keiner ins Gesicht.
Ja, oder? Also, okay, das wollte ich dich auch fragen.
Also es ist jetzt nicht so jemand, der sagt, du bist viel zu jung und vor allem bist du eine Frau, wie kannst du das?
Hast du irgendwie aber so auf Social Media solche Kommentare gekriegt oder auch nicht?
Oder also ich muss dazu sagen, Social Media bin ich relativ aktiv und gerade in Zeiten von Corona war das großer Hype. Ich finde, bei uns ist das jetzt eh wieder mehr zu so einer Werbeplattform geworden.
Mhm.
Also wir haben da auch so eine Gruppe. Ich war da immer sehr aktiv. Ich war die Erste, die Beiträge gelesen hat und ich war die Erste, die geantwortet hat.
Mhm. Das heißt, man kann dir auch auf Social Media Bernadette-Geierger, wie
soll ich das sagen? Ja, das ist auf Instagram.
Instagram genau. Kann man dir folgen.
Kann ich auch, ja.
Und Facebook auch, TikTok auch?
Nein, das habe ich ja gelöscht.
Ist in Ordnung.
Ist so süchtig geworden.
Sage ich trotzdem, ich hoffe, dass es irgendwann verboten wird. Aber gut,
ja.
Man kann dir auf jeden Fall folgen und man kann dir über seine Anliegen auch schreiben.
Und ich bin da extrem flott. Also wenn da irgendwie Fragen sind oder irgendwelche Gerüchte oder irgendwas aufkommt, bin ich meistens die Erste oder maximal die Zweite, die auf solche Dinge antwortet. Und aber immer sachlich, nie emotional, immer eher aufklärend und dann wird das irgendwann fad. Naja, es wird fad. Ich meine, da hat wirklich bei mir ganz kalt Neutke mitgelesen.
Ja, aber ganz ehrlich, so wie du das erklärst, auch wenn es ein bisschen entschleunigter klingt, diese ganzen Themen, oder halt weniger nach Dramen und Ding, denke ich mir, soll die nach kalten Leut geben ziehen.
Weil wir haben eh ein bisschen einen Leerstand gerade, ja.
Ich helfe auch beim Kindergartenaufbau, aber wenn meine Familie mitkommt, weil die brauchen es. Aber worauf ich hinaus wollte, um beim Thema als Frau zu bleiben. Was ich mich gefragt habe, ist, ob du glaubst, dass wir in dem Bereich, weil ich glaube persönlich schon, dass du als Vorbildrolle hier wirkst. Ich glaube schon, wenn ich an meine Nichte denke, die ist halt relativ jung, noch 3-4 Jahre alt, ich will nichts falsch sagen, aber so sehr, sehr jung. Ich glaube, dass es gut ist, umso mehr Menschen du halt siehst oder Frauen, die du in verschiedenen Positionen, und das muss nicht unbedingt jetzt etwas sein wie, was weiß ich, muss jetzt nicht irgendwelche Berufe, wo du unbedingt physisch stärker sein musst oder so, darüber kann man auch diskutieren, aber in Berufen wie Politiker oder in Management-Ebenen von Unternehmen, überall, wo es angeblich oder zumindest laut Recherchen, die ich gelesen habe, Studien, die ich gelesen habe, sogar ein Vorteil ist, umso durchmischter es ist, umso mehr Umsätze generieren Unternehmen teilweise und so, ob das nicht wichtig ist. Und da kam mir auch das Thema Gendern halt unter.
Mhm.
Ich persönlich diskutiere sehr viel mit Menschen, weil ich habe das Gefühl, in meinem Umfeld ist niemand dafür und alle finden es super schwierig und super anstrengend, zumindest in meinem engsten Umfeld jetzt. Während ich selber mir immer denke, wenn auch nur 0,001% die Chance besteht, dass, weil ich gendere, irgendein Ungleichgewicht abgeschafft wird zwischen Männern und Frauen oder zwischen Geschlechtern, welche auch immer, dann sage ich halt Studierende und weiter, brauche nicht 3 Minuten drüber diskutieren. Und nehme es auch nicht ernst, wenn es jemand nicht macht, weil ich bin ja eh nicht betroffen jetzt mal. Ich bin vom Maskulinum eh mal angesprochen. Ja. Aber man könnte es so angehen. Jetzt habe ich aber bei euch mitbekommen, in der Recherche, dass von der Partei das schon kritisch beäugt wurde, das Genderverbot zumindest Thema war. Ich bin mir nicht sicher, ob es durchgesetzt worden ist, wenn ich ganz check. Aber dass man nicht
Genderverbot
soll,
wüsste ich jetzt nicht. Ich meine, dass man sozusagen mit Sterndal oder mit Slash oder was auch immer da sozusagen alles, ja diese Binnen, dass man das alles reinnimmt, das kann sein, dass man das nicht so möchte. Aber dass man jetzt Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sagt, also da fühle ich mich selber ein bisschen gefrotzelt, wenn das nicht gemacht wird. Ja. Also da war ich erst in einer Runde, da waren irgendwie 6 Bürgermeisterinnen und 2 Bürgermeister und der Vortrag hat die ganze Zeit von den Bürgermeistern geredet und war ich so, hey, Zielgruppe, Fragezeichen. Ja, mir tut es jetzt auch nicht weh, wenn jetzt einmal Bürgermeister gesagt wird und nicht Bürgermeisterin oder Frau Bürgermeister. Okay, meistens die Herren von der alten Schule. Mhm. Tut mir jetzt auch nicht weh. Ich finde aber grundsätzlich schon, dass man mit der Sprache sehr viel machen kann und wenn man das irgendwie wenn man das irgendwie mit sich selbst vereinbaren kann, dass man auch die weibliche Form verwendet, dann finde ich schon gut.
Ja, ich habe selber, warum ich da so eine starke Meinung dazu habe, ist, weil ich auch vor 10, 11, 12 Jahren immer noch gesagt habe, unnötig, nervst beim Bachelorarbeit schreiben, du musst das interessiert doch keinen und ich meine doch eh alle mit und bla. Und irgendwann habe ich mit meiner Schwester darüber diskutiert und die hat mir das so erklärt, so, Moment, schau, das und das und das wäre der Hintergrund und das und das und das könnte das bringen. Und wenn auch nur ein bisschen die Chance besteht, hör doch auf zu diskutieren und mach's einfach. Sparst du auch Zeit, die sonst diskutierst. Nein, man dachte, ja, stimmt eigentlich. Das ist jetzt besser erklären können als ich, warum, was für eine Wirkung es haben kann. Deswegen Props an meine Schwester hier. Aber das ist eben so der Gedanke. Und dann frage ich mich oft, wenn gerade in der Politik darüber diskutiert wird, ob man Gendern verbietet, dann habe ich mich auch ein bisschen Zeit verschwendet.
Aber ich muss ehrlich sagen, Gendern verbieten kann ich mir jetzt gar nicht so vorstellen. Würde ich eher bei einer anderen Fraktion sehen. Aber ja.
Habe ich vielleicht auch falsch recherchiert.
Oder kann vielleicht von vor 10 Jahren sein. Dann würde ich vielleicht gar nicht sagen, nein.
Das kann natürlich auch sein. Ich habe das irgendwo aufgeschnappt und mir dachte, da quatsche ich mit dir drüber, weil das auch zu dem Thema...
Ja, aber ich muss dazu sagen, ich meine, das geht ja auch heute gar nicht mehr. Also
ich habe...
Selbst wenn es einem jetzt persönlich nicht so wichtig ist, ja, wollen wir jetzt eine gleichberechtigte Gesellschaft oder nicht? Dass wir das nicht komplett schaffen werden. Frauen kriegen schließlich nun mal die Kinder und werden sich wohl oder übel wahrscheinlich die ersten Wochen mal um dieses kleine Kind kümmern, gemeinsam.
Ja,
aber auch Männer können nicht stillen. Also gewisse Unterschiede gibt es einfach körperlich, psychisch vielleicht, da müsste man wahrscheinlich ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, da habe ich auch nicht so Erfahrung, aber dass mein Mann, wir tun jetzt Haus renovieren, körperlich einfach viel besser, stärker beieinander ist als ich, ist halt auch einfach gegeben. Ja? Mhm. Dafür habe ich vielleicht mehr Nervenstärke. Ja? Also diese Unterschiede, finde ich, kann man auch einfach akzeptieren. Tut mir jetzt nicht weh, dass mein Mann mehr Muckis hat. Ja?
Mir wahrscheinlich eher ein bisschen mehr weh, dass meine Frau mit Werkzeug besser umgehen kann als ich und ich nur mit der Kraft dienen kann und sie mir auch noch gerne unter die Nase reibt. Das geht dann so ein bisschen ins Ego. Aber stimme ich dir komplett zu.
Ich meine, Frauen und Männer sind nun mal unterschiedlich und ich finde, das kann man auch einfach akzeptieren, dass man gewisse Plattformen und hat, wo man dann einfach vielleicht gewisse Dinge ausgleicht, finde ich gut.
Ein bisschen historisch gewachsene Dinge, oder?
Ja.
Das sind Vorurteile, die vielleicht gar nicht stimmen, dass man die halt ein bisschen auseinander.
Und ich meine, mittlerweile, wie viele Männer gehen mittlerweile zumindest 2 Monate in Karenz und jeder sagt immer so, ha, ging so schnell, wäre kein länger geblieben.
Ja. Ich würde auch, glaube ich, diskutieren bei mir mit meiner Frau, wer länger bleiben kann.
Nein, also von einer sehr guten Freundin von mir, da war er auch 2 Monate oder 2,5 und er war so, das war die beste Zeit in seinem Leben. Das ist doch cool, oder? Ich meine, wenn man das als Frau machen will und man einigt sich 50-50 und es ist doch einfach cool. Ich finde, man sollte den Menschen nicht immer alles so überstülpen. Ich glaube, dass mit einer gebildeten Gesellschaft, mit einer gut ausgebildeten Gesellschaft in der Diskussion, die das einfach selber entscheiden können.
Ja, und ich glaube, dass da, weil was dir da gegeben wird oder was du gerade angesprochen hast, zeigt für mich auch wieder dieses, das, was ich gerade gesagt habe, war wieder sehr extrem, sehr in Schubladendenken, sehr schwarz-weiß. So wie es heutzutage meiner Meinung nach auch ein bisschen die Meinungsbildung der Menschen funktioniert. Also alle haben immer so eine sehr starke Meinung, aber die Wahrheit liegt halt irgendwo in der Mitte. Und wenn man die Freiheit hätte, sich nicht irgendwie, wenn ich nicht sagen müsste, ich bin für das oder das, dann kann ich mir vielleicht dann überlegen, was dazwischen passt. Und für mich sind es 4 Monate, ist 50-50 oder mache ich später 2 Monate, Papa-Monate oder wie auch immer.
Aber ich glaube schon, also das, was ja Social Media ein bisschen geworden ist, ist der Stammtisch von heute.
Mhm.
Und am Stammtisch hat man ja auch offen über die Dinge geplaudert und da hat es auch meistens irgendwie extreme Meinungen gegeben. Du hast eine extreme Meinung, du hast eine extreme Meinung. Und die Mitte, oder die meisten sind ja eher so in der Mitte, ja. Mhm. Und dann geht das ja Blödsinn. Jetzt reiß ich aber zusammen, nimm das jetzt zurück, was du da gerade gesagt hast, ja. Also, so ein bisschen ein Korrektiv. Das geht halt in Social Media extrem schwierig, weil da muss man sich öffentlich deklarieren.
Mhm.
Und das macht niemand.
Ja.
Aber die Extremen sind so gefestigt in ihrer Meinung, dass sie sagen, ja, das poste ich.
Mhm.
Alle anderen lesen mit, alle anderen wissen Bescheid, alle anderen denken sich, boah, ja, so ein Blödsinn, geht ja gar nicht. Ja. Das ist halt eine Schwierigkeit. Ja.
Man kennt die restliche Person auch gar nicht.
Am Stammtisch ist einfach gesagt, dem geht's 30 aber zusammen, gell? Mhm. Weil das ist,
ja.
Und das geht halt auf Social Media so schwer. Und deswegen glaube ich, dass einfach der Eindruck da ist, dass sozusagen man eine so schlimm gespaltene Gesellschaft hat. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie so gespalten ist.
Mhm. Glaubst du, es wirkt nur so, weil man,
weil wir
nicht nebeneinander mehr sitzen, sondern genau, weil wir vor unserem Bildschirm sitzen? Ich denke mal ja, weil ich denke mal am Stammtisch, ich habe Freunde, die politisch anders denken als ich oder ich anders als sie, wie auch immer man sehen will. Aber am Tisch, also wenn wir zusammen irgendwo sitzen, dann sagt man, ja, okay, jetzt dann, ja gut, dann hast du halt deine Meinung. Und jetzt trinken wir noch ein Bier und reden noch was anderes.
Eine meiner allerbesten Freundinnen ist so Rot-Grün-Wählerin. Ja? Okay. Wir sind befreundet, sind wir in der Unterstufe sind.
Mhm.
Wir haben politisch ganz andere Ansichten, aber ist auch okay.
Ja.
Also irgendwie.
Es wäre auch komisch, wenn wir alle dieselbe Meinung hätten.
Ja, Und ich denke mal, okay, du willst deins, ich will meins und dann schauen wir halt, was die anderen sagen. Ja. Irgendwie, ja? Und es ist ja okay. Ich mein,
dann hassen wir uns halt nicht.
Deswegen. Nur weil du eine andere Meinung hast, heißt es ja nicht, dass das jetzt falsch ist. Es ist halt, passt für dich.
Ja.
Für mich passt es nicht.
Wenn wir über verschiedene Meinungen sprechen, dann stellt sich für mich auch die Frage, du hast eingangs auch gesagt, und das weiß man von dir, dass du Mediatorin bist. Mhm. Da haben wir was gemeinsam. Ich habe nämlich im Gymnasium, bin ich ganz stolz drauf, ein paar Jahre am Nachmittag immer Peer-Mediator und Konfliktlotse gelernt, weil damals wir in der Schule immer mehr so Issues hatten, die halt klärt, ja, das war das, die Initiative, dass die Schüler und Schülerinnen das untereinander einfach klären.
Cool. Mhm.
Und das hat dann ganz gut funktioniert. Da haben wir halt so, ich glaube, die Gotschergasse hat das vielleicht immer noch, das Gymi, wo ich war. Und da habe ich mir aber gedacht, wie funktioniert das? Wenn du jetzt Mediatorin bist und da sind jetzt zwei Nachbarn, ich habe mir so überlegt, worüber können Nachbarn am Land streiten? Ich bin halt nicht vom Land, deswegen weiß ich nicht genau, aber vielleicht so.
Der Ast über den Garten,
oder? Das würde ich von meinen Eltern auch kennen.
Dass man mit dem Auto vor der Liegenschaft der anderen parkt.
Ja, aber ich habe auch da vielleicht, so, also solche Sachen, okay, das ist noch alltäglicher, als ich dachte. Die kommen dann zur Bürgermeisterin und sagen, hey, wir brauchen jetzt dich in letzter Instanz, weil wir schreien uns nur noch an. Oder wie
die letzte Instanz bin ich meistens nicht. Die letzte Instanz ist meistens das Gericht.
Ja, okay. Aber man spricht schon mit dir über solche Themen, solche banalen Themen.
Ja, ja. Ich schreibe auch darüber meine Masterarbeit.
Wirklich?
Ja, na wie sozusagen das auch vereinbar ist, dass man Bürgermeisterin ist, aber auch Mediatorin, also wie das funktionieren kann, was für Techniken man da leicht lernt, ohne dass man so eine umfangreiche Ausbildung machen kann, damit man einfach im Bürgermeisteramt dem Bürgern besser beim Streitschlichten helfen kann. Also,
aber wie schaut so ein Schlichtungsgespräch dann aus? Wie kann man sich das vorstellen? Sitzen die zwei dann so da wie wir zwei und du sitzt dann, also wenn jetzt zwei Parteien werden streiten und du sitzt dann da, wo die Kameras circa gerade sind und sagst, so werde ich mich erinnern kann von Mediation, so, ja, erzähl einmal jetzt du, was ist passiert?
Es kommt drauf an. Also meistens ist einmal eine Konfliktpartei bei mir und dann reden wir, der darf dann sozusagen mal schildern.
Mhm.
Oder meistens weiß ich auch gar nicht genau, was die Bürger wollen, wenn sie einen Termin haben bei mir.
Ja.
Also manchmal
sie machen sich so richtig einen Termin aus.
Ja,
ich streite mich mit meinem Nachbarn, weil wir uns einfach nicht darauf einigen, dass er irgendwie seine Äste nicht stutzt, so wie es haben will. Und dann machen wir uns einen Termin bei dir aus.
Dann wirst du wahrscheinlich zu mir kommen und sagen, hey, der schneidet seine Äste nicht.
Mhm.
Was soll ich jetzt machen?
Mhm.
Ja, weil das und das und das und das. Ja. Und wir reden dann drüber und dann macht man meistens einen Folgetermin aus, wo der Nachbar dann mit dabei ist. Und dann macht man das halt wie in einer relativ klassischen Mediation, dass man einmal versucht zu erklären, vielleicht gibt es irgendeinen Hintergrund, was diesen Baum betrifft. Ich kann aus der Erfahrung sagen, es sind meistens nicht die Bäume.
Es ist
meistens irgendwas anderes. Die streiten meistens über irgendwas anderes. Die wissen das nur oft gar nicht. Ja.
Das emotionale Themen, die irgendwo drinnen liegen.
Ja, das ist ganz woanders. Also diese Äste sind wurscht, aber die sind halt das Zündlein an der Waage, dass sie dann zur Bürgermeisterin kommen. Ne.
Mhm.
Es gelingt manchmal, das aufzulösen, aber manchmal nicht. Manchmal sind das so tiefe Hassgefühle. Und das ist auch Thema in meiner Masterarbeit eben. Ist halt auch schwierig für mich. Weil auf der einen Seite, was ist jetzt mein Ziel? glückliche Bürger.
Mhm.
Ja. Und wiedergewählt haben.
Mhm.
In Klammer, ja. Aber in erster Linie natürlich glückliche Bürger, ja. Und wenn ich jetzt aber für dich entscheide, dann ist er angefressen. Und wenn ich für dich entscheide, bist du angefressen. Ja? Mhm. Das war immer so ein bisschen auch meine Herangehensweise, dass ich gesagt habe, okay, macht euch das irgendwie selber aus. Ich helfe euch mit Techniken, mit Frageformulierungen, zu schauen, dass ihr da auf einen grünen Zweig kommt. Ja? Oder keinen Zweig, in dem Fall, keine Ahnung. Ja? aber so ein klassisches Schema gibt es da nicht. Aber die Mediation an sich, jetzt nicht das Bürgermeister, hat sehr striktes Protokoll mit Phasen und all diese Dinge, ja. Da macht man vorher Zielvorgabe, ja. Ich kann eigentlich mit zwei Bürgern da sitzen und sagen, was ist jetzt unser Ziel?
Ja.
Dass wir alle glücklich sind oder dass wir nicht mehr streiten. Also die stehen mir ja auf und gehen. Das muss viel bisschen subtiler sein. Und
das funktioniert aber, dass die Leute dann in der Regel selber wirklich auf die Lösung kommen.
Ja.
Und sie nur
nicht immer.
Aber das ist gesettete, was es braucht, ist quasi ein Setting, wo man sich aussprechen kann.
Schau, es kann auch ganz anders sein. Also eine meiner absoluten Lieblingsmediationen, die ich jemals gemacht habe, war bei uns in einer Gasse. Wir haben so einen illegalen Badesee. Bitte nicht hingehen, schwimmen, das ist nicht erlaubt. Und dort kamen immer sehr viele Gäste von auswärts. Gerade in den Corona-Jahren haben ja viele Gemeinden entschieden, unser Badeteich für unsere Leute. Da sind sie zu uns gekommen, teilweise aus Kärnten und Oberösterreich. Mhm. Ja, also wir waren irgendwo in der Nähe auf Urlaub und gesagt, ah, cooler Badesee, gehen wir dorthin. Und die haben dort permanent diese Gasse zugeparkt. Ja? Mhm. Und gerade klassische Wiener wissen, wo sie parken dürfen, weil da ist eine Linie. Und in dieser Linie darf ich mich reinstellen. Wir haben sowas nicht. Also wir sind ein Dorf. Okay. Und wir waren dann irgendwie als Gemeinderat wirklich alle Parteien der Meinung, okay, machen wir einfach Bodenmarkierungen. Dann ist einfach klar, wo darf man stehen und wo darf man nicht stehen. Und wir haben dann einen Verkehrsplaner beauftragt und der hat das irgendwie geplant und wir haben gesagt, passt, schicken wir das an die Anrainer aus mit einem Termin. Wir treffen uns dann vor Ort und schieben dann noch, was ich, einen Meter hin und zurück irgendwie diese Markierungen, weil so genau ist das ja da nicht.
Mhm.
Und dort wurden dann aber Unterschriften gesammelt gegen diese Bodenmarkierungen. Habe ich nie gerechnet damit. Ja. Wir haben eigentlich alle gedacht, dass sie denen was Gutes tun.
Du hilfst ja damit, wenn du halt die Verkehrssituation dort ein bisschen settelst.
Voll,
ja.
Nein. Und der Auslöser war, dass dort jemand auf Urlaub fahren wollte mit seinem Wohnwagen und nicht mehr rauskommen ist. Und wir haben gesagt, halt, stopp, da muss die Feuerwehr rauffahren können, weil ganz hinten ein Haus brennt. Wie kommen wir dorthin? Ja. Ja? Das war so ein bisschen der Auslöser, dass wir das dann gemacht haben. Ja. Und dann wurden dann diese Unterschriften gesammelt. Nie hätte ich damit gerechnet, ja. Wie gesagt, wir haben ja eigentlich gedacht, wir tun ihnen was Gutes. Und wir waren dann vor Ort. Ich habe dann schon gewusst, die Unterschriftensammlung, die haben es mir schon gegeben. Und ich war natürlich vorbereitet und habe dann gehabt meinen Feuerwehrkommandanten, den Verkehrsplaner, was die alle möglichen Experten und habe dann halt vor Ort mit ihnen mediiert.
Mhm.
Weil mir war es wurscht, ob das jetzt Bodenmarkierungen sind oder wie auch immer. Mein Ziel war es, dass dort die Feuerwehr rauffahren kann. Ja? Mhm. Weil ich muss mich ja dann erklären, warum die dort nicht raufkommen. Mhm. Ja? Haben wirklich ganz tolle Mediation vor Ort. Am Anfang, die Leute sind so da gestanden und so, na, schauen wir mal, ob das was wird. Und ich war so, ja, na, ich bin mir sicher, das wird was. Ich habe dann noch ein Papier, ein paar Spritze und Getränke mit und dann können wir ein bisschen noch zusammenstehen. Na, das werden wir schon sehen, wo wir dann noch so stehen. Und es war wirklich... ich habe dann halt, wie Sie, zu Beginn ein bisschen Regeln aufgestellt, dass man einander ausreden lässt und so. Das hat dann schon ein bisschen einen Mediationscharakter. Aber Sie sind dann selber, man hat dann irgendwie so eine Phase, wo man Ideen sammelt, sind dann selber auf die Idee gekommen, dass man einfach auf der rechten Seite halt ein Parken verboten macht und links, dass man parken darf.
Mhm.
Und der Verkehrsplaner war ja da und dann, wie Sie, habe ich rückgefragt, ist das in Ordnung, geht das? Ja, passt. Und fertig. Also es war wirklich voll toll, weil wir sind wirklich dann zusammengestanden, haben alle noch irgendwie ein Getränk getrunken und dann Leute, die jetzt nicht so von meiner Fraktion sind, waren dann so, ja, nein, voll super, dass es jetzt so geklappt hat und die waren vorher noch so. Und es war einfach cool, ja. Also das hätte einfach, wenn ich nicht vorbereitet gewesen wäre, wenn ich das alles, was ich nicht gewusst hätte, nicht gelernt hätte, hätte das ganz anders ausgehen können. Es hätte voll eskalieren können dort, ja. Super angefressene Anrainer in dieser ganzen Gasse.
Mhm.
Und waren halt super happy alle. Und dann war ich bin da wirklich heimgegangen mit einem Kollegen aus dem Gemeinderat und wir waren so, Wow, so cool, ja. Und ich glaube, dass sozusagen für den unmittelbaren Frieden in den Nachbarschaften ist es wichtig oder wäre es einfach gut, dass man solche Techniken kann.
Ja. Ja. Also ich finde, dieses Wow-Gefühl habe ich selber. Ich will nicht zu sehr fanboy-mäßig rüberkommen. Ich mache ja auch keine Parteiwerbung. Du darfst es übrigens schon, weil du bist eine Partei. Aber das ist wirklich inspirierend und das gibt das einen, so ein positives Gefühl mit, ah ja, so geht's ja auch. Und ich nehme schon für unsere Gesellschaft damit, eben, dass die Issues oft nicht da liegen bei dem Thema, worüber wir uns streiten, sondern irgendeine andere Angst oder Sorge oder was auch immer, die da tiefer liegt. Und das eben, das Motto habe ich dir vor dem Podcast noch gesagt, das Motto vom Podcast ist, durchs Reden kommen Leidsam. Das ist oft funktioniert, wenn wir einfach miteinander sprechen und nicht gegeneinander.
Definitiv. Und ich meine, vielleicht nur, um ein Thema zu nennen, also dieses Asylthema und Ausländerthema ist halt extrem behaftet mit so viel Angst. Mhm. Ja, und das diskutiert sich dann halt auch so leicht. Mhm. Und diese Angst lässt sich auch so leicht schüren, ja. Mhm. Und da hat man irgendwie auch Verständnis, ja, weil da auch einfach Bedenken da sind, ja. Aber es ist spannend dann schon, dass zum Beispiel gerade jetzt in Wien ja weniger FPÖ gewählt wird als jetzt zum Beispiel im Müllviertel. Mhm. Die haben dort fast keine Ausländer, ja. Die haben diese Probleme nicht. Die haben dort nicht diese Mädels, die beim Heimgehen vergewaltigt werden und so. Und trotzdem wählen die dann die Blauen, ja. Mhm. Finde ich extrem schwierig, habe ich auch keine Lösung drauf. Also ja. Weiß, habe ich auch jetzt noch nicht so eine Lösung, aber es wäre halt, glaube ich, extrem wichtig, jetzt so wie wir in Wien, ich bin im Wiener Speckgürtel, ja, aber bin sehr viel in Wien kennt jeder irgendwen, der mit Migrationshintergrund ist, ja, und findet den leiwand oder findet ihn vielleicht blöd, ja, ja. Und sagt,
aber findet ihn genauso blöd wie den anderen auch.
Genau,
und
ja.
Nicht
und
das Gefühl, dass
und
es
hat so eine
liegt,
gewisse
ja.
Erfahrung auch gemacht. Ja. Und wenn man diese Erfahrung gemacht hat, glaube ich, man sagt, ja, nein, nicht jeder, der aus Pakistan ist, ist ein Messerabstecher.
Ja.
Das ist ein blödes Beispiel, ja. ich hätte jetzt kein aber Land sagen sollen. Ja. Ist ja wurscht, welches
oder aus
Land.
Indien,
ja.
Ne? Aus Indien, so wie ich. Ich bin auch kein Messerabstecher, ja, ich verspreche es.
Ja. und wenn man diese Erfahrung gemacht hat, wenn man da mal drüber geredet hat und so, okay, was machst du beruflich? Cool, du gehst auch arbeiten. Nee. Dass sich das dann einfach leichter lebt.
Ja, es ist ja, ich meine, diese Vorurteile, ich weiß auch nicht, die kommen oft nicht aus der persönlichen Erfahrung. Auch wenn ich drüber nachdenke, wenn jetzt jemand, weil ich gerade mit einem Rapper auch schreibe, den ich bald interviewen will, aber ich nenne ihn jetzt nicht, aber jemand, der weiß ist, eine Glatze hat und voll tätowiert ist, würde ich in erster Linie auch ein bisschen aufpassen, ob ich jetzt Probleme habe, wenn ich da in die Beam einsteige. Aber dann denke ich mir, dieses Vorurteil, ich kenne ein paar Männer, die habe ich schon kennengelernt mittlerweile, weiß, Glatze und voll tätowiert und nie haben sie ein Problem mit mir gehabt oder nie haben sie ein rassistisches Problem mit mir gehabt. Das heißt, dieses Vorurteil kommt nicht aus der Erfahrung. Aus der Erfahrung kommt eher das so, ah ja, moit, nur weil jemand halt vielleicht, mir gehen die Haare auch langsam aus und wenn ich mich dann voll tätowiere, vielleicht taugt das wem, heißt das nicht gleich was. Und so wie du sagst, diese Vorurteile, ich glaube, die kommen auf jeden Fall oft nicht wirklich.
Nicht aus der Erfahrung.
Nein. Sondern viele Menschen sagen, ja, in Wien kannst du nicht mehr rausgehen und dies nicht und das nicht. Und ich habe das Gefühl, vielleicht überprüf nochmal, wie viel du Social Media konsumierst und wie viele Nachrichten du konsumierst am Tag und wie viel du wirklich rausgehst und mit Menschen zu tun hast und mit denen vielleicht über deine Ängste und Sorgen diskutierst. Und dann, es heißt nicht, dass es diese Probleme nicht gibt, aber in dem Umfang vielleicht nicht. Und die Wahrnehmung von so viel Schönem, was du gerade heute erzählt hast, dass die dann verschwindet. Dass man das ganze Schöne nicht mehr wahrnehmen, was wir eigentlich haben bei uns.
Ja.
Was aber eigentlich schade ist.
Voll.
Wir haben es ja.
Voll.
Wenn du jetzt auf die nächsten, wie viele Jahre bist du jetzt noch Bürgermeisterin?
Noch 5 in etwa jetzt.
5 Jahre, weil du im Jänner genau gewählt wurdest.
Ab März geht dann die Periode los. Aber ja, also, Jänner.
Okay.
Machen wir Jänner.
Was wird es jetzt geben? Was sind die großen, wichtigen Punkte, die du jetzt in Angriff nehmen willst dieses Jahr? Diese nächste
Diese
Jahr. Oder gibt es die gar nicht?
So oh ja, nein, oh ja, oh ja. Wenn man jetzt sagt, okay, die Dinge, die sozusagen groß sind und die man so unmittelbar sofort sehen wird, ist das jetzt zum Beispiel, wir bauen den Kindergarten um, wir haben einen Hochwasserschutz, den wir bauen. Sehr ein großes, altes, spannendes Projekt mittlerweile. Kostet das auch extrem viel Geld, aber ist einfach total sinnvoll. Wir haben ein Gebiet, das war jetzt leider für ein paar Wochen in den Medien, das ist eine alte Zementabfüllfabrik, so eine Industrieruine, da ist ein Mädchen mitten in der Nacht runtergestürzt. Die waren halt, ja, die sind halt dort reingekraxelt. Wir ändern dort jetzt schon, oder wir sind schon seit mehreren Jahren dabei, diese Flächenwidmung zu ändern. Da kommen wir diese Periode sicher in die Zielgerade. Und das sind Eigentümer, die heißen Sea Loft. Die machen dort so eine Art Wohnen, mit Arbeiten und Freizeit. Da werden noch, zumindest ein Gebäude wird noch dazu gebaut und wir haben dort ein relativ großes Areal noch daneben, das haben wir als Gemeinde gekauft, dass wir einfach, dem wir neues Leben einflößen wollen. Das war halt, Kaltenreuthen war eine klassische Arbeitergemeinde und du hast dort gearbeitet, irgendwie beim Steinbruch oder bei der Zementabfüllfabrik. Und das ist so eines dieser Herzensprojekte für diese Periode und dann halt viele diese kleinen Dinge. Ja. Also wir haben so ein kleines Café, das so Omas gemeinsam alle zwei Wochen am Dienstag betreiben im Emmelpark. Das ist ein großer Spielplatz, das ist so die Idee, generationsübergreifende Vernetzung. Da gibt es einmal so Kräuterbinden, dann gibt es eine Hüpfburg, dann machen wir einmal Drink and Paint, also ganz unterschiedliches Programm, wo es einfach darum geht, irgendwie die Leute zusammenzubringen, dass sie einander kennenlernen können und dass unsere Gemeinde nicht so anonym ist, wie es woanders ist und dass man vielleicht irgendwann einmal beim Bilderwind trifft und sagt, hey, wir haben doch gemeinsam Paint and Drink gemacht, hast du dein Bild aufgehängt? Meins war urhässlich, habe ich gleich weggehauen. Also solche Projekte machen wir ganz, ganz viel. Ja. Und ich glaube, dass das wesentlich wichtiger ist als jetzt zum Beispiel, wenn die drei großen Beispiele, die ich jetzt genannt habe, sind auch wichtig, aber jetzt irgendwie Wohnhäuser zu bauen, neue, ja, also das, glaube ich, ist zwar wichtig, aber diese soziale Geschichten sind noch viel wichtiger.
Die Wohnhäuser sind wichtig, weil du machst es ja auch einem so schmackhaft nach Kaltenreuth geben. Also ich und meine Hörer.
Ich habe es eh schon erwähnt, wir haben einiges an Leerstand, man kann ihn will haben, schauen, was man damit...
Ich rede dann mit meiner Frau und dann werden wir uns informieren. Ich finde das wirklich, danke, dass du heute da warst und uns so einen Einblick gegeben hast. Gerne. Ich finde das mega stark. Ich glaube, man merkt daraus, gerade auch das Generationenübergreifende, ich meine, unsere Gesellschaft wird halt älter, das ist halt die Demografie, wie sie sich wandelt gerade. Und da auch die Älteren mit einzubeziehen und mit Jüngeren zu vernetzen und Lösungen. Das nehme ich auf jeden Fall heute mit. Ich hoffe, dass meine Zuhörer und Zuhörerinnen das auch mitnehmen, dass vielleicht ein bisschen weniger in den Bildschirm schauen und ein bisschen mehr aufschauen, rausgehen, mit den Leuten reden und schauen, wie kann ich in meinem Umfeld irgendwas verbessern oder meinen kleinen Beitrag leisten. Das können wir alle, selbst wenn wir jetzt in Wien wohnen und dass sich alles mehr verteilt. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Danke, dass du dir die Zeit heute genommen
gerne.
Hast. Liebe Leute, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr natürlich gerne, wo auch immer ihr das gerade hört, auf Abonnieren klicken. Da freue ich mich und auf irgendeine Glocke. Bernadette-Geieregger Instagram. Motox habe ich eh schon erwähnt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer und Bussi.
Ciao.